Wir sind in dieser kleinen Predigtreihe auf dem Weg zum Kreuz und heute haben wir es auch überschrieben mit dem Titel Täglich. Täglich auf dem Weg zum Kreuz. Ich habe Folgendes in meinem Leben festgestellt, weiß nicht, wie es euch an dieser Stelle geht, aber ich habe gar keine Probleme damit, wenn ich auf das Leben von Jesus schaue, festzustellen, boah, er hat so viele Wunder getan und er hat vollmächtige Predigten gehalten und dann schaue ich drauf und denke, Mensch, super Jesus, damit kann ich mich identifizieren. Ich kann sagen, hey, so möchte ich auch sein, ich möchte auch kraftvoll unterwegs sein und Dinge sagen, die vollmächtig sind und so. Das finde ich richtig gut, da ist Jesus mir zum Vorbild. Und dann schaue ich auf das weitere Leben von Jesus und ganz am Ende sehe ich dann, er ist auferstanden von den Toten. Er ist derjenige, der regiert, der nicht mehr im Tod geblieben ist, sondern der lebendig ist. Und ich sage, jawohl, Jesus, dieses Leben von dir ist auch mein Leben. Ich möchte es glauben, dass der Geist Gottes in mir lebt und dieses Leben immer mehr zur Entfaltung bringt. Und dann stelle ich fest, ja, aber in der Mitte, so dazwischen, da ist ja auch noch eine Wegstrecke des Lebens von Jesus. Und das ist die Passionszeit, das ist die Zeit des Leidens und des Sterbens von Jesus. Und da merke ich bei mir, das fällt mir nicht so leicht, mich damit zu identifizieren. Und zu sagen, super Jesus, ich bin auch mit dir dabei in diesem Sterben, in diesem Leiden. Sondern da merke ich, ja, das schiebe ich gerne zu Jesus. Und sage, Jesus, danke. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du das Leid für mich ertragen hast. Und ich bin so ein bisschen fein raus und staune so, wie er das gemacht hat. Und da geht es mir dann so ein bisschen wie Petrus vielleicht in der Predigt von letzter Woche, der irgendwie dabei war auf diesem Weg zum Kreuz, aber sich doch auch an vielen Punkten so rausgezogen hat und Jesus gar nicht so unterstützt hat und nicht mit ihm auf diesem Leidensweg richtig dabei war. Ich möchte mit uns tiefer in dieses Thema hineingehen. Das ist eine herausfordernde Predigt heute. Das sage ich vorneweg, da könnt ihr euch schon mal so drauf einstellen. Aber ich glaube auch, das ist eine wichtige Predigt und ein wichtiges Thema ist. Lass uns die erste Bibelstelle betrachten aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 16 und 17. Dort schreibt Paulus, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich habe es eben gesagt, durch den Glauben an Jesus Christus, dass wir verstehen und glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gestorben und auferstanden ist, werden wir Teil der Familie Gottes. Ja, wir sind ein Bruder von Jesus, eine Schwester von Jesus geworden. Wir sind Teil der göttlichen Familie geworden. Wir stehen an der Seite von Jesus in dieser göttlichen Familie. Gott, unser Vater, das ist das Bild, was hier bedient wird. Und wir können Gott ganz persönlich unseren Vater nennen. Und dann bekommen wir Anteil auch an all dem Guten, was Gott für uns hat. Hier wird beschrieben, Jesus, er ist so der Erbe und wir sind Miterben Christi. So der Erbe bekommt all das, was der Vater hat. Ja, jemand ist jetzt nicht, dass der Vater stirbt, das ist nicht der Vergleichspunkt, sondern der Erbe, der ist zu Hause in dem, was da ist und der bekommt auch all die Segnungen und er ist mit dabei. Und wir als Gläubige, wir als Kinder Gottes, wir sind mit dabei. Wir sind in dieser Spur unterwegs und wir bekommen Segnungen von Gott. Hier steht dann aber allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Das ist die Voraussetzung. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Also wir bekommen dieses Erbe, diese Segnungen, diese Herrlichkeit jetzt nicht einfach nur so, zack, und dann hast du es, sondern hier ist die Voraussetzung, die Paulus hier benennt, wenn wir auch mit Christus leiden, jetzt. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesen Bibelstellen geht. Mir geht es eher so, ach ja, nehme ich mal nicht so wichtig. Ich konzentriere mich auf die Herrlichkeit und freue mich an dem Erbe, was Gott uns gibt. Aber diesen kleinen Passus, ja, wenn wir wirklich mitleiden mit ihm, da will ich mich gar nicht so ernsthaft mit beschäftigen, sondern tendiere dazu, irgendwie so einen Umweg zu gehen und locker drüber hinwegzugehen, weil das irgendwie, unangenehm sich anfühlt. Der Weg von Jesus war ja folgender. Jesus, er war auf dieser Erde, er hat gewirkt, er hat gedient und dann ging der Weg in die Passionszeit, in das Leiden hinein, in den Tod, in das Sterben hinein, in das Begrabenwerden und dann kam die Auferstehung und die Herrlichkeit. Das heißt, um letztendlich die Herrlichkeit zu bekommen, um das zu erleben, was Gott für uns hat, musste der Weg gehen durch das Sterben und das Leiden hindurch. Und Paulus sagt jetzt, hey, das ist nicht nur für Jesus wahr, sondern auch wir als Gläubige haben Anteil an diesem Leidensweg. Und auf uns wartet auch Herrlichkeit, Ewigkeit bei Gott, das ganze Erbe, alles ist da für uns, aber der Weg geht jetzt durch das Leiden hindurch. Also wir folgen in den Fußspuren von Jesus, nicht nur an den schönen und netten Punkten, wo es darum geht, ah, Jesus hat Wunder getan, der war mit den Menschen gut unterwegs, der hat tolle Predigten gehalten und am Ende war die Auferstehung. Wir können uns das nicht rauspicken, wir können uns nicht die Rosinen rauspicken auf dem Weg der Nachfolge, sondern wir gehen den ganzen Weg mit Jesus und da ist diese Sequenz von Leiden und Sterben mit drin. Und ich behaupte mal, das ist uns nicht so bewusst. Das ist nicht das Hauptthema für uns in unseren Kreisen, sondern wir machen uns gerne an den anderen Themenfeldern fest und sagen, jawohl, da haben wir es, super. Und die Mitte klammern wir oft aus. Welche Arten von Leiden hat Paulus denn hier so vor Augen? Worum geht's denn genau bei diesem Mitleiden mit Christus? Lass uns mal weiterlesen, genau in diesem Abschnitt, genau den nächsten Vers und folgende Verse, weil da entfaltet Paulus ganz viel zum Thema Leiden in diesem 8. Kapitel des Römerbriefes. Könnt ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen. Ich werde nur einiges hier anreißen können. In Vers 18 heißt es dann, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Bis hierhin erstmal. Also die Frage ist, wenn Paulus von dem Mitleiden mit Christus spricht, was meint er für ein Leiden? Ist das so ein ganz spezifisches Leiden? Geht es da vielleicht nur darum, um dieses Thema Verfolgung zu leiden für Christus aufgrund unseres Glaubens, dass wir Anfeindungen erleiden, dass vielleicht in manchen Ländern, wir hatten es vor ein paar Wochen hier mit Open Doors und der Predigt von Memo Bender, dass wirklich Christen verfolgt werden, ins Gefängnis kommen und auch getötet werden. Ist das nur der Fokus von diesem Leiden? Und ich meine nicht, so wie ich hier Paulus verstehe und auch die Konzeption von dem, was er schreibt, er weitet das Thema Leiden auf einmal ganz weit aus und sagt, es gibt Leiden in dieser Welt aufgrund von dem Sündenfall, von der Vergänglichkeit des Seins. Die ganze Schöpfung leidet und sehnt sich nach Erlösung und seufzt darunter, unter dieser Last zu stehen, weil Dinge nicht mehr so funktionieren, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Weil diese Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist und das hat Auswirkungen in alle Bereiche. Also er weitet dieses Thema Leiden ganz auf, er macht es ganz breit und sagt, es geschehen leidvolle Dinge. Und dann hat er so eine kleine Engführung, wo er auf uns Menschen zuspitzt das Ganze und sagt, ja, auch wir als Menschen, wir sind dieser Vergänglichkeit in unserem Körper unterworfen. So, keiner von uns, auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, hat schon den Auferstehungsleib und ist frei von allen körperlichen Gebrechen und den Viruserkrankungen, die kommen, und den gebrochenen Knochen und den gezerrten Muskeln und so. Nee, sondern wir haben den Körper. Wir sind in unserem Körper immer noch. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Ja, es gibt ein Leiden in unserem Leben, was mit Vergänglichkeit zu tun hat, was mit dem Tod hier auf der Erde zu tun hat, den wir alle irgendwie vor Augen haben. Auch dieses Leiden ist hier angesprochen, auch dieses innere Seufzen, Mensch, ist anstrengend. Ja? Und je älter man wird, desto anstrengender wird das. Wenn dann die älteren Geschwister manchmal stöhnen und sagen, ja, sie kommen nicht mehr so gut aus dem Bett und nicht mehr zu dem ersten Gottesdienst, weil alles so lange dauert, bis sie sich angezogen haben. Und dann müssen sie sich die Thrombosestrümpfe anziehen und kriegen das mit ihren eigenen gebrechlichen Fingern nicht mehr hin, sondern brauchen da schon Hilfe vom Pflegedienst. Dann kriegen wir so ein bisschen Gespür von diesem Seufzen, in diesem Körper gefangen zu sein. Der wird nicht jünger. Wünschen wir uns, ne? Ach, wäre das schön, ne? So, noch geht's ja, aber die Perspektive, die ist erstmal nicht so gut. Okay, ich will jetzt nicht klagen, ja? Aber ihr habt das verstanden, worum es geht. Und dieses Leiden tragen wir mit uns herum. Und dann, wenn man weiter liest in diesem 8. Kapitel im Römerbrief, dann touchiert Paulus verschiedene Themenfelder von diesem Leiden. Dann geht er in Vers 26 bis 30 zum Beispiel auf das Thema ein, so eine Gebetsnot zu haben, also Gebetsanliegen zu haben, und die sind so gravierend, dass wir manchmal gar nicht wissen, wie wir beten sollen, weil die Not so groß ist. Und dann sagt er, ja, dann bist du nicht alleine, der Geist Gottes kommt dir zu Hilfe in diesem Leid. Und dann geht es weiter, wo es dann darum geht, dass wir als Christen auch Anfechtungen erleiden in Form von unserem persönlichen Glaubensleben, wo wir manchmal uns auch selbst anklagen für die Dinge, die falsch laufen, wo wir versagen, wo wir Schuld auf uns laden, Selbstverdammnis und so weiter. Und er sagt, nein, ihr habt keinen Grund, euch zu verdammen. Ja, ihr seid gerechtfertigt durch Christus Jesus. Und dann kommt tatsächlich auch in Vers 35 und 36 dieses Segment des Leidens aufgrund von Verfolgung wegen unseres Glaubens, wo er ganz klar benennt, ja, das gibt's. Christen werden verfolgt aufgrund des Glaubens, und das ist Teil dieses Leidens. Und ganz am Ende von diesem Kapitel weitet er das nochmal auf und sagt, ja, wir haben unterschiedliche Arten von Leiden, und in diesem Leiden steht immer so auf dem Spiel, dass wir vergessen, dass Gott uns liebt. Weil wie kann ein liebender Gott dieses Leid in unserem Leben zulassen? Also es geht um die Liebe und um das Leid. Und dann sagt Paulus, egal was ihr leidet, die Liebe Gottes, die dürft ihr nie in Frage stellen. Die ist immer da. Egal wie ihr euch fühlt, egal was ihr durchmacht, egal was die Umstände sind, die Liebe Gottes ist da. Das ist der ganze Zusammenhang hier. Deswegen, so wie ich es verstehe, meint dieses Leiden mit Christus, das grundsätzliche Leiden in unserem Leben als Menschen, als Christen, in der Herausforderung, dass wenn leidvolle Situationen kommen, egal von welchem Themenfeld das jetzt gerade ist, wo wir leiden, sind wir herausgefordert, mit unserem Glauben, mit unserer Beziehung zu Jesus immer auf der Spur zu bleiben und festzuhalten an ihm, dran zu bleiben an ihm, ihm treu zu bleiben, obwohl das Leid da ist. Obwohl wir Dinge nicht verstehen, obwohl Sachen einfach passieren, die wir nicht einordnen können, geht es darum, diesen Weg mit Jesus weiterzugehen bis zum Ziel. Im Gehorsam und in der Nachfolge, genauso wie Jesus auch seinen Weg ja bis zum Ende gegangen ist. Der hat sich nicht ablenken lassen. Gab genug Situationen, ja, wo Petrus letzte Woche gesagt hat, hey, geh doch nicht dahin ans Kreuz, das ist kein guter Weg. Und dann hat er die Versuchungsgeschichte gehabt, ganz am Anfang seines Dienstes, wo er abgelenkt werden sollte. Es gab verschiedene Situationen, wo er aussteigen konnte, wo er am Ende auch gesagt bekommen kann, hey, steig doch vom Kreuz ab, ja, geh doch nicht zu Ende den Weg, hol doch die Legion der Engel, die dich befreien. Und er sagt, nein, nein, ich gehe den Weg bis zum Ende. Und das ist die Perspektive, das ist dieser Kampf, unser Glaubenskampf in diesen Leitsituationen, einfach dran zu bleiben, auch wenn wir Gottes Handeln nicht immer so erleben, sondern es geht darum, ihm zu vertrauen, dass er trotzdem da ist, dass er trotzdem einen guten Weg hat, dass er trotzdem mit uns unterwegs ist. Es geht um das Vertrauen auf ihn. Ich glaube, dass jeder von uns der ehrlich auf sein Leben schaut, in Berührung kommt mit unterschiedlichen Formen von Leiden. Und da kannst du mal dein Leben so kurz durchscrollen und denken, ja stimmt, an dem Punkt, das war eine harte Zeit und hier war der Punkt und hier war diese Thematik da. Das wäre mal spannend. Eigentlich müssten wir uns zusammensetzen und eine Runde machen und dann könnte jeder erzählen und das würde uns gut tun. Zu sehen, ja stimmt, wir sind alle Menschen, die mit Leid in Berührung kommen, auch schon seitdem wir Christ geworden sind. Das ist immer noch da in unserem Leben. Hast du dich aber vielleicht schon mal gefragt, inwieweit dieses Leid, was du erfahren hast, im Zusammenhang steht mit diesem mit Christus Mitleiden? Ob da eine Kombination da ist? Ob es etwas damit zu tun hat, dass wir aufgerufen sind, mit Christus in diesem Leid auch zu stehen? Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, unser Leiden, was wir erleben, so aus diesem Blickwinkel mehr zu betrachten. Ich glaube, das ist jetzt nicht für alles, was Leid in unserem Leben ist, aber an vielen Punkten glaube ich schon. Es ist dieses Mitleiden mit Christus auf unserem Glaubensweg. Dieser Blickwinkel, der würde uns helfen, Dinge nochmal anders einzuordnen, zu verstehen und hätte eine kraftvolle Perspektive. Weil wir wüssten dann, es ist nicht nur mein persönliches Leiden, was ich alleine mit mir herumschleppen muss, sondern ich identifiziere mich mit einem Leiden von Jesus und er ist an meiner Seite. Er versteht mein Leiden. Wir leiden gemeinsam und haben die Perspektive der Herrlichkeit. Es ist eine andere Geschichte, wenn wir diesen Blickwinkel haben. Vielleicht fragst du dich aber auch, ja, welchen Sinn hat das überhaupt? Also, ich meine, warum können wir hier nicht vorspulen? Warum ist das irgendwie scheinbar nötig? Warum können wir das nicht einfach so abschütteln und sagen, nee, damit habe ich nichts mehr zu tun? Warum steht das hier so, dass Paulus sagt, ja, das ist irgendwie ein wichtiger Punkt für euch? Lass uns ein, dass wir nochmal kurz innehalten und verstehen, worum geht es denn in unserem christlichen Leben als Ganzes überhaupt? Und da lade ich uns ein, dass wir auch da bei Paulus nochmal nachschauen, weil er viel zu dem Thema geschrieben hat. Tatsächlich besonders im 2. Korintherbrief, hier in Kapitel 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und damals war der Spiegel, den man hatte, das war kein klarer Spiegel, so wie wir heute Spiegel haben, sondern es war ein Spiegel, der unklar war, der ein bisschen diffus war. Der ein unklares Bild geliefert hat. Also es war nicht ganz klar. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, die Herrlichkeit Gottes, ein bisschen verzerrt und verzogen. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das heißt, die Zielrichtung für unser Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist nicht einfach nur ein lockeres, schönes Leben zu haben und alles zu genießen hier. Nee, so, das ist nicht der Fokuspunkt, sondern der Fokuspunkt ist, dass wir von unserem Inneren, von unserem Wesen verändert, verwandelt, umgestaltet werden. Und da haben wir das Bild von Jesus, unser großes Vorbild, der uns errettet hat. Und in dieses Bild werden wir transformiert durch den Heiligen Geist unser ganzes Leben lang. Und das, sagt man auch, ist der Heiligungsprozess, ja, Veränderung hin zu ihm. Immer weniger von mir, mehr von Christus. Das ist die Perspektive, die wir hier haben. Und indem wir immer mehr verändert werden, wird immer mehr Herrlichkeit sichtbar, wird immer mehr von Gott sichtbar, der in uns ja wohnt. Okay, das ist erstmal das große Bild. Und jetzt noch eine Bibelstelle von Paulus aus dem Philipperbrief, wo Paulus selbst in einer leidvollen Situation steckte. Er war im Gefängnis, als er den Brief geschrieben hat, und er hatte die Möglichkeit vor Augen, dass er nicht mehr lebend rauskommt aus dem Gefängnis. Also es war nicht ganz klar, wie es weitergeht. Es hätte sein können, dass er hier schon hingerichtet wird und dass er hier stirbt danach. So, das war seine Perspektive. Er schreibt hier in Philipper 3, Vers 10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Also Paulus, er sagt, er hat einen großen Wunsch in seinem Leben, er möchte Christus ähnlicher werden, er möchte ihn immer mehr kennenlernen, er möchte ihn erkennen. Er möchte ihn erkennen, letztendlich. Und dieses Erkennen meint nicht nur intellektuell etwas begreifen im Kopf her, ich habe jetzt ein bisschen mehr von Jesus verstanden und so, nein, nein, sondern dieses Erkennen meint wirklich mit Jesus eins werden, auf eine intime Art und Weise verbunden zu sein. So vom hebräischen Denken her wird dieses Erkennen gebraucht in der sexuellen Einheit von Mann und Frau. Im Geschlechtsverkehr, da erkennt der Mann die Frau so. Und dieses Erkennen meint an dieser Stelle hier, Paulus wünscht sich, Christus zu erkennen von seinem Wesen her und mit ihm eins zu werden und sich mit ihm zu identifizieren auf einer tieferen Ebene des ganzen Seins. Und er sagt, es gibt zwei Wege hin, mit Jesus ähnlich oder ihm ähnlicher zu werden, ihn mehr kennenzulernen, ihn zu erkennen. Und der erste Weg, sagt er, das ist die Kraft der Auferstehung zu erfahren. Das heißt, zu erkennen, Mensch, Jesus, er ist auferstanden durch den Heiligen Geist und jetzt öffne ich mich für diese Dimension der Begegnung mit Gott und ich erwarte, dass dieser Heilige Geist auch in mein Leben kommt und mir begegnet und Neues schenkt, Leben schafft, mir wohltut, mir Gutes tut und ich erlebe ihn in dieser Kraft der Auferstehung. Und ich erkenne etwas von Jesus als den Auferstandenen. Dann macht er jetzt hier aber nicht Schluss und sagt, ja, damit ist alles erledigt, so lerne ich Jesus kennen durch die Kraft der Auferstehung, sondern er sagt, nein, nein, es gibt noch einen anderen Weg und das ist, dass er sagt, ich lerne Jesus kennen, indem ich teilhabe an seinem Leiden, sogar bis in sein Sterben hinein. Und da wird es ein bisschen schwierig für uns, ja. Wir sagen, hey, also will ich das überhaupt? Also Auferstehung, Kraft, ja, aber jetzt auch das Leiden von Jesus nicht nur intellektuell nachzuvollziehen, sondern selbst zu erleiden, etwas von diesem Kampf und von dieser Schwere im Leben, sagt er, ja, und das sind beides Wege, um mit Jesus verbunden zu sein und ihn kennenzulernen, auf das Jesus Gestalt gewinnt in mir. Also die Kraftdimension in Verbindung mit der Auferstehung von Jesus, wo es um den Sieg geht, wo es darum geht, Herrlichkeit zu erleben, überwinden und so all das Positive. Und auf der anderen Seite die Leiddimension in Verbindung mit dem Sterben von Jesus. Und beides sagt er gleichzeitig. Ja? Sagt er, ja, das sind die beiden Wege und das will ich jetzt so haben. Er ist offen dafür und sagt, hier, ich möchte Jesus kennenlernen, das ist mein Ziel. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Dann kann ich feststellen, ja, da gab es Erlebnisse, Erfahrungen, Phasen von dieser Kraftdimension immer und immer wieder, wo man merkt, boah, krass, Gott ist real und er wirkt an mir oder an anderen und ich freue mich darüber, dass diese Auferstehungskraft da ist, dass der Geist Gottes etwas tut, dass er verändert, dass er Menschen heilt, dass er mich berührt, dass er mich mit seiner Liebe beschenkt. Super, ja. Und dann schaue ich aber auch auf mein Leben und stelle fest, oh, da gibt es aber auch Leitsituationen. Da gibt es Erfahrungen, die sind nicht einfach, die sind nicht lustig, die sind nicht locker, die gibt es auch. Und das beides irgendwie überlappend und parallel in meinem Leben. Und ich behaupte auch mal, auch in deinem Leben ist beides da. Beides ist da. Und wenn wir an dieser Stelle sagen würden, ich pick mir jetzt aber nur die eine Seite raus, die Herrlichkeitsseite, die Auferstehungsseite und die ganze Leidgeschichte, die schiebe ich von mir weg, damit will ich nichts zu tun haben. In meinem geistlichen, christlichen Leben hat Leid keinen Platz und so, sondern ich habe mich entschieden nur für Auferstehung und für Herrlichkeit Gottes. Wenn wir das machen, dann werden wir nur zu einem Teil in das Bild von Christus verwandelt. dann fehlt uns eine ganze Dimension, die das Wesen von Jesus ausgemacht hat. Wir teilen nur einen Teil seiner Erfahrung, wie er hier unterwegs war auf dieser Erde. Was zur Folge hat, dass wir auch nur einen Teil der Herrlichkeit Gottes widerspiegeln können. Das ist spannend. Das heißt, nur wenn wir beide Erfahrungsebenen von Auferstehungskraft und von Leid in unserem Leben zusammenkriegen und Jesus da reinlassen, dann wird das Maß der Herrlichkeit Gottes sichtbar, wie er sich das vorstellt in unserem Leben. Dann strahlt er durch, weil das ist dem Bild von Christus entsprechend. Wir haben also festgestellt, dass wir in dem ein und demselben Leben und auch manchmal zu derselben Zeit, dass wir beides haben. Wir haben also ein Spannungsfeld in uns. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen spüren, ja, dass es diese Seite gibt und diese Seite und alles ist da und das ist unser Leben, unser tägliches Leben in diesem Spannungsfeld. Manchmal stärker auf der Seite, manchmal stärker auf der Seite, aber grundsätzlich ist es irgendwie dieses Spannungsfeld, dass alles parallel nebeneinander läuft. Die Erfahrung von himmlischen, von übernatürlichen, von ewigen Dingen und dann die Erfahrung von menschlichen, von Zerbruch und von irdischen Sachen, von denen wir auch nicht ganz loskommen, obwohl wir es uns wünschen. In unserem Leben wird immer beides zu finden sein. Die Siege im Glauben, auch die Erfüllung von Verheißungen, die wir aus der Bibel nehmen und die wir auch dann erleben, wo Gott sich dazu stellt. Aber auf der anderen Seite wird es auch immer diese Dimension geben von Nichtverstehen Gottes, von Fragen, die offen geblieben sind. Da, wo wir geglaubt und vertraut haben und es ist anders geworden. Davon spricht Hebräer 11 zum Beispiel, dieses Kapitel über die Glaubenshelden. Dass da viele, die haben geglaubt und vertraut, auf Verheißungen gesetzt und sie haben es in ihrem Leben hier auf der Erde nicht erlebt. Und trotzdem waren sie im Glauben. Diese Spannung, die ist da. Es gibt jetzt zwei Gefahren an dieser Stelle. Zwei große Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass wir grundsätzlich so tun, als gäbe es das Leiden nicht. Dass wir sagen, nein, das gibt's nicht. Und als Christen musst du nur richtig unterwegs sein, richtig glauben. Und Jesus hat uns nur Segen verheißen und Wohlstand und immer Gesundheit und so. Und das Leiden will man gar nicht sehen. Das ist eine Gefahr. Und das ist auch bei uns, in unseren pfingstlich-charismatischen Gemeinden, ist das eine Gefahr, wenn man nur auf dieser Schiene unterwegs ist. Ich behaupte sogar, das ist eine Form von Irrlehre, das ist Verführung. Das ist nicht dem biblischen Bild entsprechend, wie christliches Leben aussieht. Das ist eine absolute Einseitigkeit. Auf der anderen Seite ist es genauso eine Gefahr, zu sagen, das ganze Leben besteht nur aus Leiden und da ist nur Schwere, die man aushalten muss und Gott ist ganz weit weg. Ja, eines Tages in der Ewigkeit, da kommt die Herrlichkeit. Das ist auch eine Einseitigkeit, das ist auch eine Gefahr. Da verleugnen wir die Kraft der Auferstehung, die schon jetzt wirksam wird durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Beides sind Einseitigkeiten, die nicht hilfreich sind. Letztendlich ist dieses Spannungsfeld das Spannungsfeld des Reiches Gottes. Haben wir auch schon in den letzten Wochen öfter mal gehört, dass klar ist, ja, da überlappen sich so die Zeitalter, ja, das Alte und das Neue und der Geist Gottes wirkt aber in das Neue hinein, aber es ist noch nicht vollständig da, die Ewigkeit wird es bringen, wenn Jesus wiederkommt, dann ist die Vollendung da und dann ist alles geklärt, dann geht es uns gut und dann haben wir dieses Spannungsfeld nicht mehr. Aber bis dahin ist das normale christliche Leben. Das ist das normale christliche Leben. Das ist der Glaubenskampf, in dem wir uns alle befinden. Und das ist auch unsere Aufgabe gleichzeitig, unsere Herausforderung, das im Alltag zu leben und zu gestalten. Und da möchte ich uns gerne vier Punkte mitgeben, die hilfreich sein können, wie wir das tun können. Und da gehe ich nochmal zurück zu der ersten Bibelstelle aus Römer 8, 16 bis 17. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Der erste Punkt, den ich machen möchte, Ruhe darin, ein Kind Gottes zu sein. Ruhe darin, ein Kind Gottes zu sein. Das ist die Grundlage. Die Grundlage ist nicht deine konkrete Erfahrung von Schwierigkeiten oder Nichtschwierigkeiten, von Siegen oder Niederlagen, sondern es ist viel fundamentaler. Du bist Kind Gottes, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du bist Teil der Familie Gottes geworden. Und komm darin zur Ruhe und komm darin an, unabhängig von deinen Gefühlen und unabhängig von deinen Umständen. Lass dir das nicht immer wieder rauben, dass du daran zweifelst. Und denke auch nicht, wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann bist du falsch oder so. Sondern das ist auch das Leben, was normal ist. Also halte daran fest und komme darin zur Ruhe, dass du Kind Gottes bist. Der zweite Punkt. Schließe Frieden damit, dass sowohl das Kreuz als auch die Auferstehung von Jesus unser Leben bestimmen. Schließe Frieden mit diesem Spannungsfeld, was da ist. Denk nicht in Entweder-Oder-Kategorien. Dann hast du immer Schwierigkeiten, wenn Sachen anders werden in deinem Leben. Dieses Spannungsfeld ist da und wir können es nicht auflösen. Da, wo wir es versuchen aufzulösen, da sind wir schräg unterwegs und irgendwann erleiden wir Schiffbruch. Mach dich nicht verrückt, wenn Krisen und Probleme dazukommen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass du etwas falsch gemacht haben musst. Manchmal sind wir auch selbst verantwortlich für irgendwie eine Misere, ja, die wir uns eingebrockt haben, okay. Aber auch das hält Gott aus und kann damit gut umgehen. Mach dich nicht für alles verantwortlich und denke, ich bin der Schlimmste hier, nur weil Sachen nicht rundlaufen. Dritter Punkt. Gib dem Heiligen Geist in dir Raum und vertraue seinem Handeln an dir. In diesem Spannungsfeld des Lebens, was wir als Christen haben, ist es nicht so, dass wir alleine sind. Jesus, er ist ja nicht mehr hier, so, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten des Vaters, aber er hat seinen Heiligen Geist gegeben, den Geist, der mit uns unterwegs ist. Und der Geist Gottes, er ist derjenige, der uns die Gegenwart Gottes schenkt und erlebbar und erfahrbar werden lässt. Er ist derjenige, der uns ermutigt, der uns tröstet, der uns auch führt durch dieses Navigieren hindurch in diesem Spannungsfeld. Wir sind nicht alleine, sondern der Geist Gottes, er ist da. Er ist der Kraftspender und der Hoffnungsgeber. Und wir brauchen ihn, damit wir diesen Weg gehen können, damit wir geduldig sind, damit wir verstehen, ja, wo ist Gott denn gerade jetzt? Ich meine, Jesus hätte ja auch sagen können, hey, ihr seid jetzt erlöst, ihr glaubt an mich, ich bin auferstanden, ich ziehe mich zurück und ihr kriegt das schon hin auf der Erde und wir sehen uns dann in der Ewigkeit. Manchmal fühlt sich unser Leben irgendwie so an oder wir haben diese Sichtweise, aber das ist nicht die Realität, sondern die Realität ist, wir sind nicht alleine. Der Geist Gottes ist da und er hilft uns. Deswegen sollen wir ihm Raum geben, dass wir sagen, hey, ich öffne mich für deinen Geist, ich brauche dich, ich brauche deine Impulse. Und der Geist Gottes, er beschenkt uns mit Kraft aus der Ewigkeit, aus dem Himmlischen. Er ist das Angeld auf die vollkommene Erlösung, so beschreibt es die Bibel. Das heißt, er ist die Vorauszahlung, dass noch mehr kommt. Und da, wo wir ihn erleben, da wissen wir ja, super, ich habe noch nicht die Vollkommenheit, da ist immer noch Leid, aber ich habe etwas von dem Geist Gottes. Und das gibt mir Mut, weiterzugehen und auszuhalten und darauf zu vertrauen, dass die restliche Auszahlung des Erbes noch kommt. Und irgendwann wird es kein Leid mehr geben. Und der Heilige Geist, er flüstert uns zu in unseren Kämpfen, hey, ich bin an deiner Seite, ich bin bei dir, halte aus, ich gebe dir Kraft, vertraue mir, dass ich diesen Weg mit dir weitergehen werde, durch alle Situationen deines Lebens hindurch. Und der Heilige Geist öffnet uns aber auch für die Perspektive, dass Gott wundersam eingreifen kann in unser Leid, dass er Dinge verändern kann, dass er heilen kann, dass er Dinge drehen kann, die wir nicht drehen können. Er hat die Auferstehungskraft, aus dem Tod ins Leben zu rufen, in deinem und in meinem Leben. Und das ist die Perspektive des Geistes Gottes. Und die ist da und die brauchen wir. Und da dürfen wir auch hoffnungsvoll uns immer wieder hineinbegeben. Und in allem sollen wir dem Geist Gottes Raum geben und ihm vertrauen, dass er uns zum Ziel führen wird. Und das Ziel ist die Umgestaltung unseres Lebens in das Bild von Christus. Also wir dürfen ihm vertrauen, egal wo wir gerade sind, es wird uns zum Besten dienen, es wird uns zum Ziel führen. Der letzte Punkt, Und da können die Musiker auch gerne schon mal nach vorne kommen. Der letzte Punkt ist, bleibe auf das große Ziel ausgerichtet, und das ist die Ewigkeit bei Gott. Das große Ziel ist nicht, hier ein super Leben zu haben, möglichst sorgenfrei in Wohlstand und so. Das ist nicht das Ziel. Das ist menschlich, das kann ich verstehen, das geht mir auch so. Hier ist es gerade gar nicht so schlecht, jedenfalls in unserem Land im Vergleich zu anderen Ländern. Aber das ist nicht das Ziel. Lass uns nicht fixiert sein auf das Irdische, sondern fokussiert sein auf das Ewige. Das ist das Ziel. Und dann können wir, glaube ich, gut in diesem Spannungsfeld ausharren und so vorangehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Botschaft, mit dieser Predigt. Ich habe für mich gedacht, ach, das ist eine Schwarzbrotpredigt, ja? So, die sucht man sich nicht, die kommt dann auf uns, dann müssen wir uns irgendwie damit arrangieren und gucken, was macht das denn mit uns? Und vielleicht bist du vom Typ her so, ist, ne? Schwarz oder weiß, so muss es sein und alles ist in Schubladen einsortiert. Ja, das wünsche ich mir auch manchmal, aber das Leben, das ist nicht so sortiert. Das Leben, das ist in Spannung. Im ersten Gottesdienst hat jemand gesagt, ja, da wo aber Spannungen sind, da ist auch Bewegung und das ist gut und das ist wahr. Wir brauchen diese Spannungen, damit wir in eine gute Bewegung kommen, auch in Abhängigkeit von Gott zu bleiben und nicht zu denken, ich habe alles schon in meiner Tasche. Auf dem Weg zum Kreuz, lass uns täglich mit diesem Wirken des Heiligen Geistes rechnen, der uns durchnavigiert, der uns Antworten gibt, der uns die Kraft gibt, die wir brauchen, damit wir Schritt für Schritt weitergehen können. Vielleicht bist du hier oder du schaust zu und du hast noch gar nicht so viel mit Gott am Hut und Jesus ist
von dort am Kreuz.
Sehr bewusst auch für Leute, die Jesus suchen und die gerne mehr von ihm wissen wollen. Wenn du auf der Suche bist und du hast so eine Sehnsucht nach Gott, dann möchte ich dir nicht einen Glauben verkaufen, der etwas verspricht, was er nicht halten kann. Es geht im christlichen Glauben nicht darum, dass wir ein Leben ohne Probleme haben können. Völlig sorgenfrei, völlig ohne Leid und alles ist locker, flockig und so. Wenn das gemacht wird von anderen Leuten oder so, die so unterwegs sind und das so verkaufen, dann sei wachsam. Ich glaube nicht, dass das der biblisch-christliche Glaube ist. Aber ich möchte dir Mut machen, wenn du auf der Suche bist nach Gott und nach Jesus mit deinem Leben, dann ist da eine Einladung Gottes in dieser ganzen Thematik. Und die Einladung Gottes für dich und für mich ist immer, hey, komm mit deinem ganzen Leben, komm mit diesem Spannungsfeld, komm mit deinem Leid, komm mit deinen Fragen und docke an Gott an, nimm die ausgestreckte Hand Gottes, du musst nicht alleine durch dein Leben gehen. Du musst nicht alleine dein Leid bewältigen, sondern du hast Gott an deiner Seite, du hast deinen Bruder Jesus Christus. Hindurch zu begleiten. Und das ist die Einladung Gottes für jeden von uns, auch wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du sagen, Jesus, ich brauche das, ich brauche diesen starken Helfer an meiner Seite. Dann nimm doch gerne Kontakt mit uns auf, such das Gespräch und frag nachher, wie geht das denn? Wir haben den nächsten Alpha-Kurs, der hoffentlich beginnen wird, wo es darum geht, diese Fragen des Glaubens zu klären. Ich lade dich herzlich ein, melde dich an. Du findest Informationen auf unserer Homepage. Lass uns ein, dass wir aufstehen. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass wir nicht alleine sind. Danke, Herr, dass du uns siehst und danke, dass du in uns wohnst durch deinen Heiligen Geist. Herr, unser Leben ist so komplex und so vielschichtig und manchmal so herausfordernd und all das schreckt dich nicht ab. Du kennst das Leben, du kennst das Menschsein. Du bist unser Schöpfer, du bist unser Erfinder und du bist selbst Mensch geworden, Jesus. Herr, und so bete ich darum, dass das, was ich gesagt habe, diese Botschaft, dass sie in unser Leben hineinfällt und dass sie etwas Gutes auslöst, dass sie uns in Freiheit hineinbringt, dass sie manchen Druck und manche Verprägung wegnimmt und dass wir mehr verstehen, wie du bist. Herr, und dass wir unser Leben dir hinhalten, so wie wir gerade ticken, in der Phase, wo wir uns gerade jetzt befinden, mit den Herausforderungen. Komm und stärke du unseren Glauben, Herr, durch den Geist Gottes, der lebendig ist, der wirksam ist in uns. Und verwandle du uns in dein Bild, Jesus. Wir wollen dich ausstrahlen in dieser Zeit. Wir wollen dich repräsentieren und das ganz und gar, auf dass du mehr durch uns hindurchstrahlen kannst. Wir wollen nicht nur einen Teil von dir widerspiegeln, der dann vielleicht kraftlos bleibt. Herr, und ich bete für all diejenigen, die hier sind oder zuschauen, die eine Sehnsucht haben nach diesem lebendigen Glauben. Herr, und du siehst auch hier Lebenssituationen, wo Schwierigkeiten da sind und wo vielleicht auch viel Leid da ist, wo Trauer da ist, wo viele Fragezeichen da sind. Herr, und ich bete, dass jeder, der möchte, jetzt so zugreifen kann in deine ausgestreckte Hand hinein und dass du diesen Glauben schenkst, Glauben an dich, an die Realität, die du bist. Komm und zeig dich uns mehr. Lass uns mehr verstehen, wer du bist für uns. Komm und schenke du neues Leben in der Verbindung mit dir. Herr, und so bete ich darum, dass du jetzt wirkst durch deinen Heiligen Geist. Komm du uns nahe, wenn wir uns ausstrecken nach dir, wenn wir vor dir zur Ruhe kommen. Dann tipp du uns da an, wo wir dich nötig haben an diesem Tag, dass wir gestärkt nach Hause gehen können mit einer neuen Perspektive für unser Leben. Wir ehren dich und wir lieben dich, Jesus. Du hast das Leid nicht gescheut. Du bist den Weg zu Ende gegangen. Welch ein Vorbild für uns. Wir ehren dich in Jesu Namen. Amen.